Der Podcast wird präsentiert vom BCB, einem Bildungszentrum für christliche Begleitung und Beratung. Dein Partner für Ausbildung in Seelsorge und Beratung. bcb-schweiz.ch.
Wenn dann der Power vom Verliebtsein, wenn der ausfädet, wenn der nicht ersetzt wird mit etwas Tieferem, dann hat der Paar keine Chance. Und das Tiefere von mir aus gesehen, ist eine tiefe Art von Freundschaft, von Respekt und vom Wollen, miteinander durchs Leben zu gehen.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Wenn man mit einem anderen Menschen zusammen ist, dann hat man sich für ihn und für ein Leben miteinander entschieden. Also eigentlich die perfekten Voraussetzungen. Jein, weil in vielen Fällen ist ja die rosarote Brille vom Anfang nicht mehr gleich da. Man erkennt plötzlich auch die Sachen am Partner, die einem ein bisschen stressen. Der Alltag und das Zusammensein kann zu einer grossen Herausforderung werden. Und wenn man im gleichen Haushalt wohnt, auch das Zusammenleben. Wie kann man in all diesen Herausforderungen bestehen? Was braucht es, dass Paare auch zusammenbleiben können, gerade auch in den schwierigen Zeiten? Der Jörg Schori ist Coach, Seelsorger, Berater und Supervisor. Eines von seinen Spezialgebieten ist die Paar- und Familientherapie. Mit ihm gehen wir diesen Fragen auf die Spur. Wir definieren, was ein Paar ausmacht, welche Herausforderungen sie begegnet und was es braucht, dass eine gelingende Partnerschaft möglich ist. Ich bin der Karl Littli und ich würde sagen, gehen wir rein ins Thema. Jörg, wir reden ja heute über das Pärli, das Paar-Sein oder eben auch das Zusammensein. Also zwei Menschen, die zusammenkommen. Und wenn Menschen ja ein Paar werden, dann hat ja das immer so einen Anfang, oder? So einen schönen Anfang, wo man sich findet, wo man plötzlich einen gemeinsamen Weg könnte zusammengehen und vielleicht dann auch zusammengeht, je nachdem, wie die Reaktion vom einen auf den anderen ist und gegenseitig. Genau. Wie hast du das dort mal erlebt?
Oi, du, meine Frau und ich, wir haben eine lange Annäherungszeit als Paar. Mit 18, gell? Mhm. Habe ich mich verliebt in meine Frau, so richtig. Dann ist aber noch 3 Jahre gegangen, weißt, ich habe überhaupt keinen Mut, sie zu fragen.
Das kann ich.
Ich habe Angst gehabt, dass sie mir Nein sagt. Und dann muss ich dann nicht mehr ausgehalten haben und das Risiko vom Nein sagen plötzlich weniger wehgetan hat, wie der Schmerz, weißt du. Sie nicht zu fragen und mich zu sehen, nachher habe ich sie den Mut gehabt zu fragen und dann hat sie tatsächlich Ja gesagt.
Das ist 3 Jahre
gegangen. 3 Jahre, ich bin 21 und ja. Ich bin schlicht und einfach im 7. Himmel gewesen.
Das ist wunderschön. Weißt,
emotional ist das so ein Onslaught gewesen auf mein Herz. Das ist unglaublich.
Also man schwebt nur noch so auf Wolken 7 gefühlt, oder? Ja, das, genau. Das kann ich bestätigen. Bei uns ist es gewesen, mit meiner Frau und mir mit 24. Das herum. Ich habe unzählige Körper von Frauen bekommen und habe eigentlich schon das Thema abgehakt. Mhm. Und lustigerweise immer dann, wenn man ein Thema abhakt und nicht mehr so verzweifelt am Suchen ist, dann passiert plötzlich etwas unerwartet. Mhm. Und das war eben auch so schön gewesen. Wir haben es beide nicht erwartet, weil ich habe irgendwie noch jemand anders noch meine Fühler ausgestreckt und sie auch. Und plötzlich hat der Amor seinen Pfeil reingeschossen. Schön. Und dann hat der Weg seinen Anfang genommen. Und eben, das Schweben ist bei mir etwa so, ja, etwa ein Jahr. Mhm. Hast du länger gehabt, oder ist das, bist du zu kurz gewesen,
also
bei mir?
Weißt, so intensiv, gell, ist vielleicht ein paar Wochen gewesen. Mhm. Und dann habe ich über Jahre immer wieder das Gefühl, ist da immer wieder gekommen, so das Verliebtsein-Gefühl. Das ist sehr schöne Phase gewesen.
Ja. Mhm. Eben, du lebst ja auch verschiedene Phasen, oder? Ja. Und es gibt ja tatsächlich auch, dass das mal nachlässt und dass es nicht mehr dann die Gefühle sind, die einem tragen. Und dort auch die Frage dann, wie habt ihr dort mal eure Beziehung können aufbauen können, auf ein Fundament stellen? Dass es nicht nur so fliegend von den Gefühlen abhängig ist.
Genau. Also gell, Riesenhilfe war natürlich, wir sind beide die gleiche christliche Jugendgruppe gegangen, haben beide die gleiche Glaubensbasis gehabt. Das hilft sehr, ähnliche Familienwerte. Mhm. Das hat auch geholfen. Und dann, also mich tun's, gell, wesentliche Aspekte im Paarwerden ist Freundschaft leben und Respekt leben, so. Und da haben wir so langsam angefangen aufbauen. Freundschaft haben wir schon die ersten 3 Jahre gelebt, gell, und da hat dann einfach können weitergehen, wo wir dann im Paar gewesen sind.
Aber es könnte auch gehen, wenn wir jetzt nicht die gleichen Werte hat. Oder sag jetzt, es kann ja nicht immer eins zu eins in allem gleich sein, oder dass es Überschneidungen gibt.
Ja, man, das sowieso nicht.
Das erlebe ich auch bei meinen.
Genau. Aber es ist vielleicht gut, wenn ein paar Grundwerte gleich sind, gell? Eben so Werte wie Respekt und Wertschätzung und die Wichtigkeit von Freundschaft und vom Miteinander. Ich glaube, das ist schon etwas Entscheidendes.
Und das spürt man ja schnell einmal raus, wenn dann so ein bisschen der ganz rosarote Nebel ein bisschen verflogen ist. Ohne, dass man natürlich gerade nichts mehr voneinander wissen. Aber eben, wenn vielleicht die erste Phase vorbei ist und die zweite Phase, wo der Nebel sich gelichtet hat, ist immer noch ganz klar da.
Also,
genau. Was hat dazu geführt? Also ihr sind ja jetzt heute verheiratet, ihr habt ja auch Kinder. Ist ja sicher auch schon eine längere Zeit verheiratet, nehme ich an.
43 Jahre.
Ja. Was hat jetzt dazu geführt, dass ihr heute so dasteht, wie ihr jetzt sind als Paar?
Also eine ganz grosse Klammer sind unsere Kinder gewesen.
Das hat geholfen?
Das hat sehr geholfen. Wir sind beide begeisterte Eltern gewesen und sind es immer noch. Wir haben drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, die sind 42, 41 und 31. Und wir sind immer noch begeistert. Die haben selber Kinder, nicht alle, gell? Zwei haben Kinder. Sind die Partnerschaften.
Da geht es jetzt auch schon ins Grosselternleben.
Ja,
das ist ganz eine andere Phase natürlich.
Aber immer noch erfüllend und immer noch eine grosse Klammer. Und dann eine grosse Klammer ist auch, weißt, dass uns beiden klar ist, wir sind Freunde fürs Leben. Das ist etwas, wo uns immer wieder prägt, wo uns wichtig ist, wir sind Lebensfreunde und bleiben Lebensfreunde. Und wir bauen unsere Beziehung immer wieder auf Freundschaft. Auch dort, wo es weh tut, weißt, wo es mal Schwierigkeiten gibt in der Beziehung. Das kann zwischen Freunden auch sein. Aber wir sind und bleiben Freunde fürs Leben.
Also wie äußert sich das, wenn ich da noch gerade frage, ist das auch so eine Herzensbeziehung, wo man sagt, wir teilen alles miteinander, wir haben die gleichen Hobbys, wir haben den gleichen Mindset, das gleiche Gedankengut, oder wie würdest du das beschreiben, so eine tiefgehende Freundschaft? Das ist ja viel tiefer als jetzt, wenn du einen Kollegen hast, den du viermal im Jahr triffst.
Ja, also gleiche Hobby haben wir nicht viel. Also eben, gleiche Hobby haben wir nicht viel. Und wir haben es vorher vom Verliebtsein gehabt, gell? Und das Verliebtsein manchmal so ein bisschen wie ausebbt oder ausfadet. Und wenn dann der Power vom Verliebtsein, wenn der ausfadet, wenn der nicht ersetzt wird mit etwas Tieferem, dann hat der Paar keine Chance. Und das Tiefere von mir aus gesehen, ist eine tiefe Art von Freundschaft und von Respekt und vom Wollen, miteinander durchs Leben zu gehen. Das tut mich so etwas Wesentliches. Weißt du, dass die Phase vom Verliebtsein ist uns wie gegeben, so eben der Honeymoon, oder? Um über Verschiedenes hinweg zu sehen, weißt du, wo man noch gerne darüber redet, wo vielleicht noch nicht so stimmt. Und wenn man dann je länger, je mehr die Unterschiedlichkeit merkt, brauchen wir eine starke Klammer.
Genau.
Und das ist von mir aus gesehen Freundschaft und Liebe. In einer tieferen Art, wie verliebt sie.
Jetzt sind wir schon voll im Tipp-Charakter drin und das ist ja super. Ich möchte jetzt aber gleich noch schnell am Anfang ein bisschen definieren, ab wann ist ein Paar, was würdest du sagen? Ich habe am Anfang gesagt, wenn zwei Menschen zusammenfinden, aber vielleicht ist das gar nicht so klar, weil ein Paar ist ja allgemein bekannt, wenn zwei Leute zusammenfinden. Wo fängt das an?
Also ein wesentliches Element zum Paar werden ist die Idee, wir könnten doch zusammen das Leben teilen, oder? Wir könnten es doch mindestens mal probieren oder wagen oder mal mit dem Gedanken spielen, könnte es sein, dass wir das Leben teilen. Also das Paar braucht von mir aus gesehen Exklusivität.
Das heisst?
Dass Frau meint als einzige Frau fürs Leben und dass Frau Mann meint als einziger Mann fürs Leben, gell? Jetzt vom heterosexuellen Paar her gesehen. Das tut mich wesentlich, das braucht es von mir aus gesehen als Paar. Ich glaube nicht an die offenen Beziehungen.
Es gibt ja verschiedene Formen heutzutage, wie man das will und kann leben. Und das Faszinierende ist ja aber immer auch, dass Menschen sich gegenseitig anziehend finden können, oder? Dass ich wie merke, mit vielen Leuten bin ich zusammen, da habe ich eine platonische Ebene, wir verstehen uns auf der Diskussionsebene gut, vielleicht auch noch auf einer gewissen Herzensebene, ja, dass man so eine freundschaftliche Beziehung hat, wo man auch eine gewisse Art von Zuneigung kann haben. Hey, das ist ein super Typ, wir verstehen uns gut, mit dem gehe ich gerne mal ein Bier oder einen Kaffee oder es geht um Lego essen oder was weiß ich auch immer. Aber dort hört es ja dann auch auf. Je nachdem, es gibt ja auch verschiedene Tiefengrade. Aber dort beim Paar ist es ja dann schon nochmal etwas anderes. Dort kommt ja dann wirklich auch die Liebe als ein Gefühl rein, ein Verliebtsein in einem Menschen und die Zuneigung nochmal auf einer anderen Ebene. Mhm. Was führt dazu, dass Menschen sich plötzlich anziehend finden können?
Du meinst neben dem Sexdrive, hä?
So der blanke Trieb vom Mensch. Aber es ist ja schon auch noch mehr dahinter. Klar, man könnte das als chemischen, anatomischen, natürlichen Prozess nur anschauen, aber ich glaube, es ist schon noch ein bisschen mehr dahinter.
Es ist mehr dahinter, aber es ist nicht zu unterschätzen, gell?
Ja, klar.
Sexdrive und sexuelle Anziehung.
Ist ein das Teil, ist sehr wichtig, oder? Das ist ein Teil. Ein wesentlicher Teil, ja.
Genau. Also, gell, bei diesen Paar, ja, in den letzten Jahrzehnten, Hunderte von Paar begleitet, gell? Und es gibt auch ganz viele Theorien, was zieht den Menschen an, gell? Was zieht denn der eine beim anderen an? Und da gibt es so gibt's Theorien wie Sand am Meer. Da
könnte man wahrscheinlich jetzt eine 20-Punkte-Liste durchgehen mit den ersten Sachen, oder? Das könnte noch, das ist
genau. Und letztlich kannst du nicht genau sagen, was hat mir jetzt wirklich angezogen beim anderen? Es gibt ein Buch von Walter Thomann, das heisst, glaube Geschwisterkonstellation. Der hat über Jahrzehnte statistisch ausgerechnet, welche Geschwister die Positionen, weißt, die idealsten sind, damit das Paar zusammenbleibt. Der hat er zum Beispiel gesagt, es ist ideal und statistisch gesehen stabil, wenn ein Ältester mit einer jüngeren Schwester eine jüngere Schwester mit einem älteren Bruder heiratet.
Also natürlich nicht die eigene Schwester, ja, aber so über das Kreuz gesehen von zwei Familien. Ja,
genau. Also das ist eine von diesen Theorien, gell? Dass was als Kind erlebt hast und wie du als Kind aufgewachsen bist,
korreliert dann mit dem vom anderen.
Korreliert dann mit dem, was dich anzieht.
Also wie anderen. Wenn ich einen Stecker in eine Steckdose stecke, das matcht dann einfach irgendwie und da geht Strom dann davon aus.
Genau.
Das ist gerade das
so,
Bild, das mir
so Sinn ungefähr, kommt. So ungefähr könntest du sagen. Aber das ist eine von vielen Theorien, gell?
Ja. Ich möchte jetzt hier eine Studie von der Universität Illinois in den USA ins Feld rühren. Ich denke, jedes Paar, du hast ja gesagt, du hast hunderte von Paaren begleitet in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und ich nehme an, jedes davon ist einzigartig, weil jeder Mensch ist einzigartig. Unbedingt. Ob jetzt Mann, Frau oder keine Ahnung, was für ein Geschlecht. Auch der Mensch vom Charakter her, oder? Und wie sie miteinander korrelieren, ist ja einzigartig. Aber es gibt gleich so gewisse Stereotypen von Paaren, die sie mal definiert hat. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen die vier möchte ich mit dir durchgehen. Eins ist so das Nähe-Distanz-Paar, wo manchmal wieder Abstand braucht voneinander und dann wieder Nähe. Das tönt ja noch im ersten Moment nach etwas Gesundem, kann ja aber auch schon auch Schwierigkeiten haben. Wie würdest du jetzt diese Art von Paar einschätzen? Was macht diese Art von Paar aus? Und hast du die auch erlebt?
Ja, natürlich. Der eine Partner, wo mehr Nähe wette wie der andere. Und dieser, wo mehr Zeit für sich braucht. Und dann immer wieder mal auch den Raum sucht, oder? So, der ist so ein Mann, redet man von der Höhle, gell?
Nach Luft schnappen, so. Nach Luft
schnappen. Und, gell, da gilt auch, das ist eine normale Konstellation. Das ist schlicht normal. Mhm. Wenn es so ist, ist es normal. Das sind Tausende und Millionen von Paaren auf dem Planeten, die so leben. Und das Entscheidende wird immer wieder sein, akzeptiere ich das Anderssein vom anderen oder lerne ich das Anderssein vom anderen zu akzeptieren und achten, dass da auch eine Variante zum Leben ist. Nähe suchen ist gut. Distanz brauchen ist auch gut. Sobald aber der eine dann das andere Verhalten von diesem, weißt du, wie abqualifiziert, der will mich nicht, der sucht keine Nähe mit mir im Sinn von zu wenig.
Wenn man den Namen probiert, so passend zu machen,
ja, auf genau.
Seine Vorstellungen. Also,
genau, ja. Dann wird es unweigerlich sehr schwierig.
Ich glaube, das kann man ja auf alle die
ganz genau. Paar... Ganz genau, werden wir auch sehen, dass es genau so wird sein.
Das zweite ist das Hass-Liebe-Paar. Also sie können nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Tönt im ersten Moment auch ein bisschen toxisch, aber irgendwie auch nicht. Weil, ich meine, nicht ohne einander ist etwas Gutes. Und gleich auch tönt nach Abhängigkeit. Also.
Genau, es sind so verzwickte Geschichten. Also der John Gottman, das ist, ich glaube, er lebt noch, ein Paar, Berater, Therapeut mit seiner Frau zusammen, der sehr viel Forschung gemacht hat in Amerika. Er behauptet, es gibt zwei Paartypen, die am besten funktionieren. Das sind die, die viel streiten, und das sind die, die alles unter den Teppich kehren.
Ja, zwei extrem.
Die zwei Paar haben statistisch gesehen, von mir aus gesehen, die grössten Chancen fürs Leben zusammenzubleiben.
Nicht schlecht.
Wenn sie ihrem Stil treu bleiben. Gell? Das tönt auch toxisch.
Tönt auch toxisch, ja. Und trotzdem muss es etwas haben, dass sie zusammenbleiben. Und das würde wahrscheinlich auch für die Hassliebe-Konstellation sprechen, oder? Weil Hass alles rauslassen, streiten und nachher
sich wieder können versöhnen.
Ich brauche dich ja gleich, du bist ein Teil von mir.
Es gibt ein paar, weißt du, die können sich so leicht versöhnen nach starkem Streit. So ein starker Streit dann wie so ein, ist dann wie so ein Katalysator, weißt, wo irgendwie so wie ruhig macht, wenn man mal so richtig gestritten hat. Und dann können die Paar sich ganz schnell versöhnen. Da gehört auch der berühmte Versöhnungsex rein, gell? Wo für gewisse Paar möglich ist und für andere eben überhaupt nicht.
Und aber das gibt's. Hollywood in seinen Filmen auch unglaublich propagiert schon hat.
Genau, nur kommt es nicht so oft vor, wie es mit Hollywood propagiert.
Glaube ich auch nicht. Ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen überspitzt. Also, je nachdem. Da haben wir ein sozial eingebundenes Paar, also einen grossen Freundeskreis. Alles wird mit dem Umfeld besprochen. Das klingt jetzt relativ normal, aber gleich auch sehe ich eine Gefahr drin, man schließt alle in alles ein. Wo bleibt da noch die Intimität, die Zweisamkeit?
Das ist auch wieder eine Form zum Leben, gell? Wenn beide in starken Gemeinschaften leben und vielleicht noch die gleiche starke Gemeinschaft ist und da viel Vertrauen ist, dann ist da ein wichtiger, ganz wichtiger Lebensraum, wo man viel Zeit verbringt. Und ja, da gebe ich dir recht, oder? Die haben dann oft weniger Zeit als Paar, weil es gute Gastgeber sind oder viele eingeladen werden oder mit ihren Kindern dorthin gehen, die grossen Familienverbände leben. Und weißt, wenn das Zugehörigkeitsgefühl so gesättigt wird, dann haben die Paar sehr grosse Chancen, weil ganz viel tiefe Sehnsucht und Bedürfnisse befriedigt werden durch das Zugehörigsein und auch dann das Erleben, wir sind miteinander zugehörig. Und da gibt dann denen auch wieder ein gutes Bauchgefühl.
Muss einfach für beide stimmen, oder?
Genau.
Dass dann einer irgendwie innerlich vertröchnet in den
Genau.
Aber dort ist ja wahrscheinlich auch Bedürfnisabdeckung, Kommunikation entscheidend. Da haben wir noch das zweisame Paar, sie entscheiden alles gemeinsam. Hast du so Leute auch schon erlebt?
Ja, natürlich. Das ist auch eine Form von Paarleben, die ganz stark dann gegen innen gerichtet ist. Oder das andere ist, da jetzt gesagt, ist gegen außen gerichtet
gewesen, andere
Beziehungen.
Das, soziale.
Und das ist stark gegen innen gerichtet. Und jetzt kann man nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Mhm. Das sind zwei Formen vom Leben. Das Risiko von dem Paar, wo du jetzt gesagt hast, oder, wo so stark aufeinander fixiert ist und so eine starke Abhängigkeit hat auch aufeinander, hat natürlich dann auch kleinere Ressourcen, oder? Wenn das eine krank wird oder das eine stirbt, ist das ein unglaublicher Verlust für dieses, wo zurückbleibt und ist viel weniger eingebettet, noch in andere gesicherte Beziehungen. Aber es ist eine gute Form zum Paarleben.
Und jetzt ist ja immer Gefahr bei diesen Stereotypen und bei diesen, sage ich mal, definierten Paar-Sachen, dass es einfach zu fest einfach definiert ist auf das selber. Ich glaube, gibst du mir wahrscheinlich recht, oder? Das kann sich alles ja auch ein bisschen vermischen. Also, was würdest du jetzt sagen? Welche Paar-Konstellationen von denen sind gut und weniger gut? Oder gibt es überhaupt so die Ideale?
Das gibt es nicht. Es gibt nicht eine gute Paarkonstellation oder eine schlechte Paarkonstellation, sondern es gibt eine gute Entwicklung oder eine schlechte Entwicklung von einem Paar. Es gibt eine hilfreiche Entwicklung oder eine zerstörerische Entwicklung. Und etwas vom Zerstörerischen, das ich angetroffen habe jetzt in diesen Jahren, ist, wenn Respekt verloren geht für das Anderssein vom Anderen und wenn dann der eine Partner, der andere unbedingt auf einem Punkt will verändert haben, so dass ihm besser passt. Und so eben dann der Respekt vor dem Anderssein nicht mehr da ist und dann nicht mehr der Konsens gesucht wird, sondern sein Kampf geht. Das finde ich sehr zerstörerisch.
Da sind wir schon voll im nächsten Teil drin, also okay. So Problematiken, die können auftauchen. Hast du schon wunderbar übergeleitet. Haben wir vorher schon mal ein bisschen angeschnitten, wenn so ein bisschen die rosa-rote Brille verschwindet, dann kommen ja immer mehr die Konfliktsituationen führen, die man vorher vielleicht noch ein bisschen wegwischen und so. Ist ja so gut und alles. Und nachher merkt man plötzlich, sieht man plötzlich so ein weniger gutes, schlechtes Defizit am anderen. Was könnte alles für Konfliktsituationen auftauchen? Oder was sind so die häufigsten? Da gibt es ja wahrscheinlich unzählige, die man könnte aufzählen. Was ist das bekannt?
Also nochmal, gell? Das Häufigste, was ich kenne, ist, ich will den anderen verändern. Ganz plakativ gesagt, ein Mann hat am liebsten eine Frau, die wie ein Mann denkt und fühlt, aber sie hat gleich ihre Brüste, oder? Und eine Frau will umgekehrt ein Mann, der möglichst wie sie denkt und fühlt wie eine Frau, aber sie hat aber gleich einen Penis haben, gell? Das ist sehr plakativ, oder?
Genau.
Bei dem kannst du einiges aufhängen, oder?
Dass die zwei Geschlechter eben verschieden sind, oder?
Ja, und der Wille, den anderen zu verändern, zerstört die Gemeinschaft. Und dem müssen wir uns einfach entziehen und lernen, der andere ist anders, ist ein anderes Geschlecht und ein anderer Mensch und das ist okay. Ist mal grundsätzlich okay, so wie er ist, und wir suchen den Weg zusammen in unserer Unterschiedlichkeit.
Also aus der Unterschiedlichkeit können auch unterschiedliche Erwartungen rauskommen. Das
natürlich.
Nehme ich an, wird das Hauptproblem sein, oder? Oder die Hauptausforderung in einer Beziehung als Paar.
Genau, die unterschiedlichen Erwartungen an und für sich sind nicht das Problem, sondern der Umgang mit der Unterschiedlichkeit ist das Problem. Nicht der Unterschied selber ist es, sondern der respektvolle, liebevolle Umgang damit und die Fähigkeit, Kompromisse zu finden oder mal nachzugehen oder vorzugehen. Das ist der springende Punkt im Wachstum von einem Paar, von mir aus gesehen.
Könnte man auch noch sagen, introvertiert, extrovertiert. Wenn eben jemand, wie wir das ja bei denen vorher, bei diesen Paarkonstellationen auch gesehen haben, jemand ist vielleicht brutal gegen aussen gerichtet, hat viele Freunde, will immer Gemeinschaft verbringen oder hat auch brutal starke Bindung zu der Herkunftsfamilie, Mutter, Vater oder noch so. Und die andere Person ist mehr nach innen gerichtet, möchte eigentlich eben viel Zeit haben. Mhm. Das ist ja schon auch noch eine Herausforderung. Wie findet man da die Balance? Oder so emotional, rational könnte auch sein, ich möchte alles mit dem Kopf erfassen und dann die andere Person ist mega emotional und macht ein bisschen aus der Sicht von der anderen Person willkürliche Sachen. Das könnten dann brutale Welten sein, die da aufeinander prallen. Und das tätscht ja dann auch. Also,
genau. Im Kommunikations- oder Streitverhalten sieht es meistens so aus, dass der extrovertierte Teil seine Bedürfnis formuliert oder Anschuldigungen macht oder irgendwie Forderungen stellt. Und der andere, der Introvertierte, wird dann sprachlos, weiss gerne nicht mehr, was sagen und verbunkert sich oder verigelt sich. Und dann erstmal, da habe ich oft so ein paar von mir, die genau das Spiel in Anführungszeichen spielen, oder? Der eine hockt in der Burg und verteidigt sich, gell? Und der andere greift dann an und probiert in die Burg hineinzukommen.
Wie im Krieg, oder? Und
dann wie im Krieg, aber beide, ihre Herzen sind voll Bedürfnis, verstanden zu werden und angenommen zu werden. Aber äußerlich in der Kommunikation verhalten sie sich trotzdem so.
Und dann bräuchte es wahrscheinlich so einen Camp David-Moment, Bill Clinton, wo könnte ich sagen, hey, komm, wir suchen doch mal irgendwo durch einen Weg zum
zum Camp David-Moment, den probiere ich dann zu helfen, dass sie zu dem kommen, gell?
Du wärst
zu Friedensverhandlungen kommen. Und da der Anfangspunkt ist immer, dass der eine lernt zu verstehen, der andere meint es nicht böse. Der sucht mich, der andere. Der will mich. Weißt, da versteht man dann gerne, wenn man so im Kampf ist, oder? Dass der, der flüchtet, der sucht eben Frieden, oder? Und der, der angreift, der sucht eben Gemeinschaft. Die haben ganz verwandte Sehnsüchte in sich drin, aber da geht dann wie unter im Streitverhalten. Und zu erkennen, dass der andere ein gutes Herz hat, ist dann oft so ein Camp David-Moment, gell, wo man dann wieder aufbauen
kann. Hörst du den Podcast auch so gern, weil du dich für psychologische Zusammenhänge interessierst? Dann bist du beim BCB genau richtig. Ein Bildungszentrum für christliche Begleitung und Beratung. Im Grundkurs Lebenskompetenz bekommst du praktische Impulse für ein Leben, das gelingt und so mit Menschen unterwegs sein. Entdeck, was dich und andere stark macht. Infos auf bcb-schweiz.ch Uns sind Menschen wichtig. Dir auch? bcb-schweiz.ch.
Und das ist ja wahrscheinlich etwas, das nicht nur für Paar gilt, sondern allgemein für Beziehungen. Ich kann auch richtig bei Freundschaften sein, ein Freund, der genau plötzlich einem anders begegnet und dann geht man so in Kriegsmodus rein. Oder? Und,
genau. Ja.
Aber bei einem Paar gibt es ja dann noch so, wie so Disziplinen, die vielleicht noch ein bisschen entscheidender sind als jetzt in so freundschaftlichen Beziehungen. Ich mag mich erinnern, wo meine Frau und ich uns vorbereitet haben auf unsere Hochzeit, haben wir einen Ehevorbereitungskurs gemacht. Mhm. Und dort ist es auch wirklich um so Themen gegangen, die ja wirklich auch wichtig sind, dass man mal darüber redet und wo man wahrscheinlich gar nicht würde einfach so überlegen, wie es wie selbstverständlich ist oder man hat das Gefühl, es ist eben selbstverständlich. Beispiel Umgang mit Geld. Mhm. Das kann ja auch so ein Feld sein, wo sehr konfliktbehaftet ist. Oder? Der eine ist vielleicht freizügig im Ausgeben, will sich die schönsten Kleider kaufen und der andere würde gerne eigentlich ansammeln.
Mhm. Ja. Genau. Die Grundunterschiedlichkeit von Menschen, die kommt eigentlich in jedem wichtigen Lebensbereich zum Tragen. Eben der Introvertierte geht anders mit Geld um wie der Extrovertierte. Oder der, der einen grosszügigen Lebensstil finanziell in der Familie erlebt hat. Und diese, wo die Eltern eher unten durch müssen mit Geld, die werden unterschiedliches Finanzverhalten zeigen. Und man muss sich dann auch wieder finden als Paar, wenn man es jetzt wirklich macht. Aber es ist genauso.
Und andere Disziplinen wären zum Beispiel Sexualität, unterschiedliche Glaubensvorstellungen, genau. Familienplanung.
Genau.
Ich nehme an, dort sind alles die gleichen Sachen. Oder gibt es zu einem Bereich noch etwas Wichtiges zu ergänzen?
In all diesen wichtigen Lebensbereichen ist das Gleiche, wie ich sozialisiert worden bin, wie ich aufgewachsen bin und wie ich vom Typ her bin, das zeigt sich in jedem Lebensfeld.
Und eben, das sind ja schon noch vielschichtige Sachen, oder? Sehr. Also es kann ein Pärchen die gleichen Vorstellungen haben von Geld, aber andere Vorstellungen von Familie, von Sexualität, von sonstigen Wertvorstellungen.
Genau.
Das ist ja eigentlich schon herausfordernd, das alles zusammenzubringen.
Darum ist Paarleben ein lebenslanges Unternehmen, gell? Weil auch mit dem Alter und mit der wachsenden Lebensphase verändert sich Bedürfnis.
Also wie ein Marathon.
Verändert sich auch Kraft, gell?
Ja. Es ist so, ja. Mhm. Bei einem Marathon ist es ja auch so, am Anfang fängt man spritzig an rennen und am Schluss ist man wahrscheinlich froh, dass man ins Ziel kommt. Oder man hat es gut eingeteilt und kommt dann voller Elan rein. Und das ist ja auch das Spannende, oder?
Genau.
Können wir doch ein bisschen auf den Basiswert von einer Beziehung sprechen? Mhm. Man kann also ein bisschen beobachten, dass bei den einen Pärchen das Zusammenleben ganz gut gelingt und bei anderen weniger. Das ist die Tatsache, oder? Dass es da auch Unterschiedlichkeiten gibt. Was würdest du jetzt sagen, was braucht es für Basiswerte aus deiner Sicht, um langfristig zusammenbleiben? Also du hast vorher schon mal erwähnt, was ganz wichtig ist, auf Empathie, auf den anderen eingehen, nicht nur mich selber sehen, sondern auch den anderen. Mhm. Was würdest du sonst noch so sagen? Mir kommt da jetzt beispielsweise Vertrauen in den Sinn, weil ohne Vertrauen kannst du es ja gerade Sila, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber dann wird es sicher schwieriger.
Auf jeden Fall ist Vertrauen so ein Basiswert. Die meisten Paare, die zu mir kommen, sagen mindestens auch, wir haben Kommunikationsprobleme. Das ist das, was ich am meisten höre. Wir haben Kommunikationsprobleme. Und natürlich ist da die äußere Schicht, oder? Mhm. Paare, die dann irgendwo Schwierigkeiten haben miteinander, können nicht mehr so gut reden miteinander. Aber das Problem ist nicht, dass sie nicht so gut können reden miteinander, sondern warum, dass sie nicht so gut können reden miteinander. Was steckt denn darunter? Was ist denn der Grund?
Also da probierst du so ein bisschen die Wurzeln
rauszubekommen. Rauszuschaffen, ganz genau. Und probieren die gemeinsamen Werte rauszuschaffen. Und dass Unterschiedlichkeit okay ist. Und dass darum geht, mit dieser und in dieser Unterschiedlichkeit einen Weg zu finden. Und da sind wir wieder beim Thema Respekt und Freundschaft. Das sind von mir aus gesehen Basiswerte von einer lebenslangen Paarbeziehung. Mhm. Respekt und Freundschaft. Du könntest ja sagen, als Konzept von der göttlichen Liebe, gell? Du könntest ja sagen, Basiswerte auf dieser Liebe sind auch Respekt und Freundschaft.
Und ein Teil von Kommunikation ist ja auch Streitkultur, also Streiten. Ich habe früher immer gemeint, Harmonie ist das Wichtigste, aber bis ich dann einmal herausgefunden habe, es braucht eine Streitkultur, aber eine gesunde Streitkultur. Es kann ja ungesunde auch geben. Ja. Was ist da so gerade in dem Bereich von der Kommunikation, zusammen streiten, wesentlich, dass das auch kann konstruktiv sein und eben nicht destruktiv oder vielleicht sogar zerstörend?
Also zerstörend wird es dort, wo man an gegenseitig persönlich angreift und abwertet. Und das wird dann destruktiv und das hilft überhaupt nicht.
So emotional? Ja, oder genau. Oder wenn es nicht auf der gleichen Ebene ist? Der eine ist so Opfer und der andere ist so genau. Von oben herab. Kann es ja auch werden. Und
ganz schnell genau. Einmal. Also ja. Im Konzept von der gewaltfreien Kommunikation, oder, die haben das sehr gut rausgeschafft, zu einer sinnvollen Kommunikation, weißt, wo man ganz unterschiedliche Meinungen hat, gehört. Jeder kann einem anderen erzählen, was von ihm aus gesehen passiert ist und was von ihm aus gesehen das Problem ist. Jeder darf zu seinen Gefühlen und zu seinen Bedürfnissen stehen. Jeder darf Wünsche haben. Und wenn man das auf den Tisch gelegt hat, dann kann man Lösungen suchen. Das schlägt gewaltfreie Kommunikation vor. Gell?
Ist ja aber wahrscheinlich gerade schwierig in dem Moment, wenn einer geladen ist, oder?
Richtig. Da hat es früher noch in der Paarberatung, eben gerade wenn jemand so geladen ist, hat es die Idee gegeben, ja, dem muss man aktive Kommunikation üben. Weißt du, immer wieder, wenn der andere etwas gesagt hat, ihm sagt, jetzt habe ich von dir gehört, das und das, habe ich dich richtig verstanden und so, oder? Und hat jahrelang den Paar so versucht zu helfen, aber das funktioniert fast nie, weil dann der Adrenalinspiegel eben gerade zu hoch ist. Weil dann die urtümlichen Schutzverhalten von Angriff, Verteidigung oder Erstarrung, die sind dann da, oder?
Du bist noch zu fest im Kriegsmodus.
Du kannst eben gerade nicht mehr recht denken. Ja. Das Einzige, was hilft, wenn Kommunikation destruktiv ist, zu sagen, stopp, ich brauche jetzt einen Stopp. Und ich brauche einen Stopp, eine Stunde, und ich komme in einer Stunde wieder, und dann reden wir wieder drüber. Und wir probieren uns beide runterzufahren und zu überlegen, wie wir jetzt sinnvoll umgehen können miteinander.
Das kann ja funktionieren, wenn man ein Paar ist ohne Kind. Aber gerade wenn man vielleicht Kinder hat, die noch klein sind, wird das dann schwierig. Ich kann nicht einfach in einem Setting sagen, Time out, ich komme in einer Stunde wieder. Und der andere ist dann nachher energiemässig am Ende und baut sich noch mehr Frust an, weil die Kinder auf nur noch die Person fokussiert sind. Das ist ja dann nochmal ein Sonderfaktor, ja, oder?
Du hast völlig recht. Also wenn ein Paar zu einem älteren Paar wird, dann haben wir zwei Systeme. Dann haben wir das Paarsystem, dann haben wir das ältere Kindsystem.
Das heisst?
Wenn man dieses System nicht trennt, lebt voneinander, gibt es unweigerlich Konflikte. Viele Paare, die zu mir kommen, die haben zwei oder drei Kinder zwischen 3 bis 7, 8, 9 oder so.
Also so Kleinkindphasen oder ja, kleinere Kindphasen.
Genau, und das ist so intensiv, die Phase, dass die Eltern verpasst haben, als Paar zu leben und genug Zeit und Kraft zu investieren in sich als Paar.
Also du siehst dich nur noch als Versorger und Eltern, genau, aber man ist ja auch noch Paar.
Paarebene wie verschüttet unter den ganzen Aufgaben vom älteren Sein. Und ein ältere Paar, ein gestresstes ältere Paar, wo vor allem ältere sind, die werden nicht lange leben miteinander.
Das
ist so anspruchsvoll und überfordernd. Und wenn dann der Ausgleich von einer Paarbeziehung fehlt, wird es sehr schwierig.
Was würdest du empfehlen? Wie kann man dem konkret entgegenwirken, wenn man jetzt merkt als Paar, hey, wir sind in dem Sinne nur noch Eltern, die Selbsterkenntnis ist da, wie können wir wieder Paar sein?
Es gibt so eine amerikanische Studie, die sich zum Ziel gesetzt hat, herauszufinden, wie viel Zeit braucht ein Paar exklusiv für sich, um ein Paar zu bleiben. Und die amerikanische Studie, die finde ich unrealistisch. Oder? Die sind drauf gekommen, als Paar braucht eine Stunde Redezeit am Tag, braucht exklusiv, gell? Braucht einen Abend in der Woche exklusiv, braucht ein Wochenende im Monat exklusiv und eine Woche im Jahr exklusiv. Amerikanische Regeln.
Das kann für gewisse Lebensphasen verheben, aber für gewisse auch nicht. Ja.
Genau. Und so für eine Grösse, die ich finde, die hat sich bewährt, ist, was von mir aus ein Paar braucht, ist 10 bis 20 Minuten Herz teilen am Tag, ohne einander Rot zu geben oder irgendwie abzuwerten oder zu korrigieren.
Aber das muss nicht am Stück sein, das kann zum Beispiel verteilt sein. Also am Morgen, bevor vielleicht der Mann arbeiten geht umarmt man sich 2 Minuten und sagt, hey, ich hätte dich gern, was läuft bei dir heute? Und nachher geht man wieder raus.
Kann verteilt
sein. Und nachher kommt man vielleicht am Nachmittag heim und hat nochmal so einen Take. Und am Abend ist vielleicht noch ein bisschen länger Zeit da, oder?
Gerade in der Kleinkinderphase kann das verteilt sein. Und dann, was wichtig ist, sind 2-3 Stunden Spass in der Woche. Weißt du, Spass. Nicht Problem bewältigen.
Einfach mal sein.
Das und ist im Alltag, das gehört zum Alltagsgeschäft.
Ja, das ist.
Auch mit Kind Spass, was Freude macht. Und sobald wie möglich, sobald es irgendwie geht, gerade wenn ein paar Kinder hat und für das Umfeld ist, wo auch den Kind kann betreuen kann, ist pro Jahr 2-3 Wochenende verschwinden. Als Paar, exklusiv.
Das ist auch eine Herausforderung.
Es ist eine Herausforderung. Ein Paar braucht exklusive Paarzeit. Wenn es das nicht hat, gibt es kein Paar mehr. Dann gibt es nur noch ältere Arbeiter. Und das ist zu wenig.
Da sind wir jetzt voll schon in der lösungsorientierten, in dem Teil rein. Ja, also wir können ein paar zusammenbleiben. Ja.
Genau.
Jetzt haben wir ja schon die konkreten Schritte besprochen, wo ein paar zusammenbleiben können. Kommunikation, würde ich sagen, haben wir auch schon ein bisschen angeschaut, oder? Wie kommuniziert man richtig miteinander?
Ich möchte da noch etwas erzählen und ich möchte ein Tool vorstellen, das ich wahnsinnig stark finde. Es braucht viel Disziplin, aber es ist extrem stark. Im Kommunizieren, auch im Konflikte lösen, geht es ja vor allem darum, einerseits über sich zu reden und andererseits dem anderen genau zuzuhören. Das sind die 2 Disziplinen in der Kommunikation, die eben genau herausfordernd sind. Da gibt es eine sackstarke Übung dazu, die hat auch der Gottman entwickelt. Er sagt, glaube ich, stressbewältigendes Gespräch, ich sage dem Herzensgespräch. Er sagt, nimm dir eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit. Genau die Hälfte der Zeit hat der eine zum Reden und die andere Hälfte zum Hören. Und natürlich umgekehrt, gell? Der redet, seine 7,5 oder 10 Minuten, gell? Er redet nur über sich, was er erlebt hat in dem Tag, was in seinem Herz vorgeht, was er gesehen hat, was ihn beeindruckt hat, oder? Was für eine Begegnung, dass er gehabt und gut tut oder überhaupt nicht gut tut. Er erzählt einfach von sich,
ohne Unterbruch. Also der andere ohne darf nicht unterbrechen.
Der andere unterbricht nicht, er lässt zu. Der andere nimmt die 7,5 oder 10 Minuten zum Hören. Ich probiere, Gefühle vom anderen zu fühlen. Ich probiere so zu tun, wie wenn ich der andere wäre und wie wenn ich das auch so würde erleben. Und ich nehme es einfach so, wie es der andere sagt. Und ich kritisiere nicht. Ich fühle mich auch nicht angesprochen von ihm im Sinne von, er meint mich.
Ja.
Sondern ich bin einfach da und höre aktiv zu. Das ist im Fall eine mega Herausforderung.
Das glaube ich.
Und nachher umgekehrt, die anderen, jemand nimmt Zeit, gell? der anfängt, nimmt Zeit. Die anderen 7,5 oder 10 Minuten. Und so trainiert man, zuzulassen, ohne sich beschuldigt zu fühlen oder angeklagt zu fühlen oder gemeint zu sein. Man kann richtig zulassen und sich das Gefühl vom anderen fühlen. Und man lernt reden, ohne den anderen zu manipulieren, ohne von ihm etwas zu wollen, ohne irgendwie ihm wichtige Informationen durchzubrösseln, sondern Herz teilen.
Das kann für gewisse Riesenqual sein am Anfang. So eine Art wie so ein Bootcamp, ein Training, oder? Wo man dann denkt, die 7,5 Minuten, das ist eine gefühlte Ewigkeit. Und wenn wir es wahrscheinlich ein paar Mal gemacht haben, dann ist es schon durch.
Genau. Meine Erfahrung ist, ich rate Leuten, das 2-mal, höchstens 3-mal in der Woche zu machen. 2 bis 3 Monate lang. Und die Erfahrung ist dann, also die das umsetzen, sie setzen es etwa einen Monat lang regelmäßig um. Und dennoch fängt es sich an auszattern, weil sie gelernt haben, ihre Fähigkeiten schon im Alltag innen auch zu machen. Sie hören besser zu und sie bleiben mehr bei sich beim Reden. Und mit der Zeit ist dann das wie nicht mehr so nötig.
Das wäre ja wie das Ziel dann auch, oder? Dass man wie das kann aufnehmen kann, ohne dass man gerade darauf reagiert, sich betupft fühlt, persönlich wird.
Genau.
Ja.
Und dann bei Paaren, die besonders gut lernen, höre ich, und dann haben wir das gemacht und haben das sehr erfolgreich gemacht. Und dann haben wir irgendwann, ein halbes Jahr später, irgendwie eine Krise gehabt. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das wieder 2-3 Mal. Einfach, um uns wieder zu finden. Weißt du, das ist ein Tool, das ist eine Fähigkeit, wo du dann für das ganze Leben lang hast, kannst dich immer wieder finden.
Also wirklich so Persönlichkeitsentwicklung auch, oder? Wo man kann aneinander arbeiten und genau. Sich entwickeln. Gibt es sonst noch Sachen? Weil ich denke, das ist ja das Entscheidende, wenn man gerade bei dem Wort bleiben, Persönlichkeitsentwicklung, wahrscheinlich ein Schlüssel, wie man dann auch miteinander umgeht. Gibt es sonst noch Sachen, wo du würdest sagen, sind wichtig an der Persönlichkeit, wie man sich entwickelt, dass eben das Paar auch eine gelingende Beziehung hat?
Also, das ist nicht eine Paar-Herausforderung, sondern das ist eine Herausforderung für jeden Mensch, dass ich investiere in mich, dass ich mich versöhne mit meinen Stärken, das klingt jetzt komisch, oder? Aber auch mich versöhne mit meinen Schwächen und mit meinen Herausforderungen, die ich habe, oder meinen Mankos oder meinen Behinderungen, auch körperliche vielleicht Benachteiligungen, die ich habe, mich versöhnen mit mir selber und im Frieden leben mit mir selber, auch dort, wo es schwierig ist. Das ist die Herausforderung von jedem.
Das macht einem ja dann auch zu einem angenehmeren Zeitgenoss, oder?
Genau.
Als wenn man immer auf Nadeln ist wegen sich selber oder das nicht kann annehmen, wenn man hadert, oder?
Ganz genau.
Schicksal.
Und wenn da beide machen als Paar die Verantwortung übernehmen für sich selber, für die Entwicklung von sich selber und zu lernen, im Frieden zu leben mit sich selber. Wer mit sich selber im Frieden lebt, kann mit fast jedem anderen im Frieden leben.
Das ja, so liebe deinen Nächsten wie dich selbst,
genau.
Wenn wir da noch ein biblisches Sprichwort haben.
Oder der berühmte Buchtitel «Liebe dich selbst und es ist egal, mit wem du verheiratet bist».
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Genau. Genau.
Das ist tatsächlich ein Schlüssel. Und ich möchte noch mal schnell auf nähere Distanz zu reden kommen. Mhm. Dass man das vielleicht auch noch reinnehmen, das sehe ich schon auch als eine Herausforderung, oder? Wo soll man da den Freiraum gewähren und wie viel? Weil wenn dort ja nicht das richtige Mass gefunden wird, kann sich ja der, der vielleicht mehr will, oder eben der andere, der weniger will, kann sich schnell irgendwo durch eine Vernachlässigung fühlen.
Ja,
oder
genau.
Ich möchte jetzt mehr Zeit haben, jetzt ist er schon wieder in seinem Elfenbeinturm.
Ja.
Oder der andere, ich habe zu wenig Luft, oder? Was würdest du da sagen, ist hilfreich? Das
du,
sicher
da,
auch
da Kommunikation. Genau das Gleiche oder? Sagen wie bisher. Ein Paar braucht ein Minimummaß an exklusiver Paarzeit. Und wenn das nicht gelebt wird, wird das Bedürfnis vom Nähe-Typen so stark, dass es immer wieder konfliktig wird. Also ein Paar muss Mass oder die Aufgabe ist, das Mass herauszufinden, wie viel Gemeinsames brauchen wir. Um einander dann wieder Raum zu geben.
Also ist da der Distanztyp gefordert, dass er wie eigentlich sagt, ich stecke mit meinem Partner, mit meiner Partnerin ab, wie viel sie oder er braucht. Mhm. Damit nachher auch nicht muss das Schlachtfeld entstehen, wenn ich meine Zeiten habe, dass das angefechtet wird. Oder?
Weil ganz genau.
Dann ist der Tank vom einen aufgefüllt und der andere kann seinen Tank auffüllen, ohne dass der Angriff, wenn wir im Kriegsdenken bleiben, erfolgt,
genau.
Oder? Dass der Friedenspakt wie schon geschlossen ist, oder?
Ganz genau. Und dem zugrund liegt, dass der Distanztyp akzeptiert das nahe Verhalten vom anderen als normal und gut. Und umgekehrt auch, der nahe Typ akzeptiert das Distanzverhalten vom anderen als normal und gut, einfach sehr anders. Dann findet das Paar einen Weg, wenn der Respekt da ist und die Akzeptanz, und sonst bleibt es schwierig.
Und dann kann es eine gelingende Beziehung werden.
Ja, unbedingt.
Eine gelingende Beziehung, da möchte ich auch noch ein paar Takte mit dir reden. Da habe ich mal ein interessantes Zitat gelesen zum Thema Wechselseitigkeit. Ich tue das schnell vorlesen. Die Zufriedenheit in ihren Beziehungen trat dadurch ein, dass die Bedürfnisse beider Personen gleichberechtigt in einer natürlichen, liebevollen und aufeinander eingespielten Art und Weise zur Geltung kamen. Erst durch die Wechselhaftigkeit ergab sich bei der Mehrheit der Befragten die Balance, die eine reife Beziehung braucht. Also kann man sagen, wenn das erreicht ist, dann wäre das die perfekte Beziehung.
Oh, perfekt gibt es nicht, gell? aber wäre die maximal wünschbare. So.
Ja, genau. Ein schönes Wort.
Genau.
Ja.
Und gell, das Wort da ist wechselseitig. Das ist unbedingt so, oder? Wenn eine Beziehung, eine Paarbeziehung nicht wechselseitig ist, man wechselseitig aufeinander eingeht, einander ernst nimmt, wechselseitig füreinander da ist, dann gibt es einseitige Beziehungen. Dann gibt es so Helferbeziehungen oder dominante Beziehungen, die eben nicht.
Und das tönt ja auch noch etwas Dynamischem, oder?
Genau.
Wechselseitigkeit, so wie so ein Seilziehen hin und her, aber in einer positiven Art und Weise, wo es eben auch tragfähig ergänzend ist.
Mhm.
Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch noch in die Zusammenfassung rein. Vor allem, wir haben jetzt sehr viel besprochen. Wir haben darüber geredet, was ein Paar ist, was es ausmacht, was gewisse Problematiken können sein über die Basiswerte von einer Beziehung und eine gelingende Beziehung. Kannst du noch mal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen aus dem Gespräch? Vielleicht gerade, sage ich mal, im Konstruktiven rein, was ein gelingendes Paar ausmacht.
Gell, nochmal meine beiden Zauberwörter, oder? Freundschaft und Respekt. Das Lernen, Freundschaft leben. Lernen, Respekt leben. Das sind von mir aus gesehen Basispunkte von einer gelingenden Paarbeziehung, weil das gleichbedeutend ist wie Lernen, Liebe leben. Aber wenn ich sage, lerne Freundschaft leben und lerne Respekt leben, hat es mehr Fleisch am Knochen, ja, wie wenn ich sage, lerne Liebe leben.
Mhm, ja? Genau.
Das ist von mir aus gesehen Basis und da haben wir unser Leben lang zu tun.
Und eben, es ist ja ein Weg, wir sind alle auf einer Wegstrecke. Mhm. Du, der jetzt 43 Jahre verheiratet bist, bist vielleicht schon ein bisschen weiter in dem Marathon als ich mit meiner Frau, wo wir jetzt dann gerade im September unser 13-Jährigen feiern.
Gratuliere.
Danke. Und eben, vielleicht ist man ja dann auch mal in dem Weg und es ist erschöpfend. Man weiß, der Marathon geht noch ein bisschen, das Ziel ist noch nicht vor Augen und es sind gewisse Frustrationen drin. Hast du da auch Ermutigungen, auch mal in diesen Tiefsinnen, wie man eben dem Ziel kann gleich noch nachjagen, so ein bisschen die Resilienz, zum Draht zu bleiben, obwohl es vielleicht manchmal nicht gerade das Licht am Tunnel schon sichtbar ist?
Mhm. Es gibt ein schönes englisches Sprichwort, das heisst Husband and Wife, Friends for Life.
Das reimt sich schön.
Genau. Also Mann und Frau, Freunde fürs Leben.
Genau.
Und Freunde fürs Leben, das heisst in hoch und tief, durch dick und dünn. Ob es gut geht oder schlecht geht, das ist ein Entscheid. Ein Entscheid, wo ein Paar immer wieder fällt. Also ich merke das in meinem Herz, der Entscheid, den fälle ich seit 43 Jahren. Meine Frau ist meine Lebensfreundin. Ich bin der Lebensfreund von meiner Frau. Egal, was passiert. Wir bleiben Lebensfreunde, so wie ich der Lebensfreund von Jesus bin und er meine ist. Mhm. So bleibt es. Also die Werte in meinem Herz immer wieder, weißt, zu begüssen und zu bestärken und zu wiederholen, tief im Herz zu haben, das ist von mir aus gesehen die Kraft, die dann auch durch Schwierigkeiten hilft.
Und dann ist eben, sage ich mal, das Bärli sein, eine Beziehung nicht nur immer von den Gefühlen abhängig, sondern es ist eben auch immer wieder eine Entscheidung. Ja. Also danke vielmals, Jörg Schori, für die wertvollen Tipps und das Gespräch. Ich denke, das hat viel hergegeben und wir sind alle inspiriert. Und danke, haben wir da können dabei sein und hast du dich eingeladen drauf? Ja?
Sehr gern, Karl.
Wenn zwei Menschen sich entscheiden, ein Paar zu werden, dann ist das ein wunderbares Ereignis. Es ist aber auch eine Art Lebensaufgabe, wo man sich zusammen will, auf eine Reise begeben. Und da entscheiden eben verschiedene Faktoren, ob man die Reise oder den Weg kann erfolgreich gestalten oder eben nicht. Ich nehme aus dem Gespräch mit, dass die Basiswerte von einer gelingenden Beziehung als Paar Respekt und Freundschaft sind. Ohne das wird es schwierig. Und dass man den oder die andere so akzeptiert, wie er oder sie ist. Außerdem ist die Zeit miteinander ganz wichtig. Ohne gemeinsame und exklusive Zeit, das Zweite, ist ein Paar kein Paar mehr. Wenn ihr noch Fragen habt oder ihr ein Thema habt, wo ihr gerne mal Psychohygiene darüber hören möchtet, dann schreibt uns doch über den Kontakt in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf den Kanal, wo ihr uns hört. Und wenn es euch gefällt, dann dürft ihr uns gerne eine gute Bewertung abgeben. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.